Wenn Precht dummes Zeug erzählt, dann muss das einfach auch mal klargestellt werden. Mhm. Und da würde ich mich mit einer Antisemitismusforscherin gern mal drüber unterhalten, wie repräsentativ ist dieses Precht-Zitat eigentlich für uns 84 Millionen Deutsche? Also bei wie vielen herrschen diese Missverständnisse vor? Mhm. Und ich kann für mich nur ganz selbstkritisch sagen, ich weiß, obwohl wir zusammen in Israel waren, ich weiß zu wenig. Mhm. Ich glaube, dazu müssten wir uns alle erstmal bekennen, wir wissen zu wenig, und bevor wir urteilen, sollten wir erstmal was wissen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, hallo, hier sind wir, die Mutmacher, und heute fällt es uns nicht ganz leicht, unserem Titel gerecht zu werden. Hallo, liebe Suse.
Hallo, lieber Paul.
Hallo, liebe Eltern.
Hallo, liebe Familie. Ja, wir hatten ursprünglich geplant, uns über den Herbst zu unterhalten und all seine Implikationen, was damit zu tun hat, das Wetter und die Laune und der Herbst des Lebens, bla. Und dann saßen wir hier zusammen und fühlten uns irgendwie komisch, weil wir das Gefühl haben, es gibt ein ganz anderes Thema, über das Deutschland und wahrscheinlich jeder von euch da draußen gerade und jede natürlich auch redet. Das ist der Krieg in Nahost, in Israel. Das sind die Anschläge hier auf israelische Einrichtungen. Das sind Davidsterne an Häusern. Das sind Demonstrationen, die entgleisen. Und wir haben für uns festgestellt, uns fehlen manchmal die Worte, uns fehlen manchmal auch die Kenntnisse. Wir ringen damit. Die mutmachende Geschichte dazu ist Herbert F. Kehrmann, über den hast du, Suse, mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Mhm. Was macht Mut an dem Menschen?
Das war ein amerikanischer Sozialpsychologe und der hat sich mit dem Nahostkonflikt so in den 80er Jahren vor allen Dingen beschäftigt, als Rabin und Arafat gerade die beiden Seiten quasi vertreten haben, und hat war Konfliktforscher. Und der hat mehrere Sessions gemacht, die waren streng geheim, wo er Palästinenser und Palästinenserinnen eingeladen hat, die Multiplikatoren in ihren Gemeinschaften sind. Also sprich zum Beispiel die Kindergärtnerin oder die Lehrerin, ja, die also einen großen Einfluss oder mit vielen Leuten zu tun hat. Und andererseits hat er aber auch Israelis eingeladen, den General AD oder den Sozialarbeiter oder. Das musste streng geheim ablaufen.
Also ganz wichtig, keine Politiker?
Keine Politiker.
Keine Medien?
Nein, eher so die Leute in der zweiten, dritten Reihe. Mhm. Die durften das auch gar nicht, also die kriegten so eine offizielle Einladung. Ich habe die Universität jetzt vergessen, eine hoch andotierte Universität in Amerika, wurden sie eingeladen. Es war strengste Geheimhaltung, wer da noch alles so eingeladen ist. Und dann wurden die in einen Raum geführt, wo es einen riesenlangen Tisch gab. Und an der einen Seite saßen die Palästinenser und auf der anderen Seite saßen die Israelis. Und dann ging es darum, dass die miteinander sprechen. Darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Da waren Studenten dabei, die das mit beobachtet haben. Deswegen weiß ich das auch, weil ich ein Seminar belegt hatte bei einer Doktorin, die dort dabei war. Und dann wurde eine Woche gesprochen. Und am Anfang, und sie hat das so sehr plastisch an einem Beispiel erzählt, am Anfang war da eine Palästinenserin, die diesen israelischen oder jüdischen General AD fürchterlich beschimpft hat und gesagt, du bist ein Mörder, du hast so und so viele Leute auf dem Gewissen und so weiter. Also es war richtig, richtig angespannt. Und im Laufe dieser Gespräche kam man dann dahin, was ja auch passiert in Konflikten, da findet ja eine Entmenschlichung statt. Mhm. Da ist ja nur noch der Hass, der getrieben ist, und diese Person da im Gegenüber ist ja kein Mensch mehr, sondern jemanden, den ich jetzt vernichten muss. Ja? Also sowohl als auch. So. Und irgendwann in diesen Gesprächen wurde dieses Menschliche immer mehr sichtbar, weil der General AD hat auch eine Familie, der hat auch seinen, weiß ich nicht, Sohn verloren im Krieg. Genau dasselbe erlebt, was diese Palästinenserin vielleicht auch erlebt hat. Also es wurde menschlicher. Mhm. Und das endete nach einer Woche in einem gemeinsamen Essen. Und da hat man dann ja auch wieder, die haben ja auch eine ähnliche Speise. Also ne, Palästinenser essen Hummus und Juden essen auch Hummus. Also auch ja, alleine schon Menschen durch diese geschichtliche Zeit, die sie da zusammen schon in diesem Land auch gelebt haben. Dann gab es Musik und Musik ist etwas unglaublich Verbindendes. Und diese Doktorin damals erzählte, wie dann diese Palästinenserin am Ende dieser 7 Tage mit dem General getanzt hat. Weil da nämlich genau das wieder stattfand, es begegnen sich Menschen und nicht mehr verschiedene Ansichten, Haltungen, also diese Polarisierung war nicht mehr da.
So, und viele, die sich auskennen, sagen, dass diese Kehlmann Sessions, wie du sie nennst, oder Workshops, von denen es 50 oder 60 gab, haben dazu geführt, dass diese Multiplikatoren in ihre jeweiligen Gesellschaften gestrahlt haben. Und das sei einer der Gründe gewesen, warum Oslo 1994, Oslo ist eine Chiffre für den Friedensschluss. Zum ersten Mal haben die Israelis anerkannt, dass den Palästinensern eigene Gebiete zustehen.
Ja.
Zum ersten Mal hat die PLO, damals quasi die Alleinvertretung der Palästinenser, aus ihrer Charta alle die Teile rausgenommen, die mit der Vernichtung des Staates Israel zu tun hatten. So weit war die Annäherung noch nie wie damals. Es gab dann noch ein paar Folgeabkommen. So, dann wurde Rabin ermordet von einem orthodoxen Juden. Dann kam 96 Netanyahu an die Macht und hat sich von dieser Zwei-Staaten-Lösung komplett verabschiedet, hat die Siedler instrumentalisiert und hat sozusagen den Konflikt wieder aufgemacht.
Geschürt, ja.
Und damit war die Kehlmann-Strategie natürlich zum Teufel. Das ist das Mutmachende, es geht was. Dieser Prozess hat Jahre gedauert.
Ja.
Es ist kein magischer Schalter, den du rumdrehst und auf einmal haben sich alle lieb. Funktioniert nicht. Das ist das Mutmachende, es geht was. Und manchmal muss die Krise so groß sein und auch so vertrackt sein, dass nur ein solcher Weg einen Ausweg bietet aus der Situation.
Ja.
Und was uns gerade umtreibt, Paul, du hattest Skepsis, ob wir dieses Thema besprechen sollen. Warum?
Ich hatte das ja schon in unserem Gespräch auch mit Carsten Broster angeregt. Ich glaube, dass anonyme Solidarität schwer funktioniert und ich sehe, dass momentan, egal in welche Altersgruppe man guckt oder auch in welchen Facebook-Feed oder in welches Internetforum es stark diskutiert wird. Warum bist du jetzt dafür? Wie kann das sein? Wie geht's hier weiter? Wir hatten vor dieser Folge, als ich meine Skepsis äußerte, auch weitergeredet und uns dann darauf verständigt, dass was uns alle verbindet, ist diese Unsicherheit mit dem Thema. Also wie gehen wir tatsächlich damit um? Wie können wir uns einem solchen Konflikt annähern? Zumal, und ich sage das jetzt einfach, weil mir nichts Besseres einfällt, wir natürlich gerade als deutsche Staatsbürger mit dem Staat Israel eine geschichtlich gesehen sehr verantwortungsvolle Position in dieser Welt einnehmen.
Die sich in dem Begriff der Staatsräson äußert.
Ja.
Angela Merkel hat zweimal gesagt, einmal vor der Knesset, einmal bei ihrem Abschiedsbesuch in Israel. Olaf Scholz hat es wiederholt.
Ja.
Die Sicherheit des Staates Israel gehört zur deutschen Staatsräson.
Ja.
Da geht's schon los. Was ist eigentlich diese Staatsräson? Weiß das jemand?
Naja, das ist dann unser aller Streben, oder? Also ich meine, wir sind ja Teil des Staates. Das heißt, wenn der Bundeskanzler sich hinstellt und sagt, das ist Staatsräson, dann spricht er ja quasi in diesem Fall für alle Menschen, die er vertritt. Und das sind nun mal die Deutschen dann.
Ja, oder? Aber die Staatsräson ist eigentlich der Grund, warum es diesen Staat eigentlich gibt. Also so eine Art
Anerkennung?
Ja, nee, so eine Art Daseinsberechtigung. Also warum sind wir eigentlich hier? Warum gibt es diesen Staat? Und die Sicherheit Israels gehört dazu. Und da geht es schon los. Die Staatsräson an sich ist gar nichts Positives. Zur Staatsräson im Iran zum Beispiel gehört die Zerstörung Israels. Also Staatsräson an sich in der DDR war das Erreichen des Sozialismus zum Beispiel Staatsräson. Es ist nicht automatisch etwas Positives. Allein dieser Satz, glaube ich, verwirrt 80% der Deutschen wahrscheinlich mehr, weil sie gar nicht so genau wissen, was bedeutet das. Mhm. Und heißt das in letzter Konsequenz, dass Bundeswehrsoldaten jetzt in den Gazastreifen einmarschieren, um Israel zu helfen? Mhm. Heißt es das oder nicht? Keiner im politischen Betrieb äußert sich dazu. Im Moment, in Anführungsstrichen, haben wir das Glück, dass die israelische Armee viel zu modern ist, als dass die Deutsche mit ihrer rotten Ausrüstung da überhaupt gebrauchen können. Aber das ist zum Beispiel eine Frage, was passiert dann, wenn der erste Bundeswehr-Transportflieger in die Richtung
auf? Na, du hast ja dann auch wieder automatisch so eine Spaltung, weil das ja auch heißt, wir schlagen uns auf eine Seite. Mhm. Und bisher war es ja so, dass es ja nicht so ist, dass wir jetzt nur Israel unterstützen, sondern wir haben ja auch mit Hilfsorganisationen, mit Geldern und so weiter und so fort, dieses palästinensische arme Volk unterstützt, ja, mit Krankenhäusern, mit Bildung, so.
Aus Europa sind gigantische Gelder geflossen und man kann natürlich nicht garantieren, dass nicht Teile dieses Geldes auch bei den Terroristen gelandet sind.
Ja.
Und da ist für mich die nächste Frage, die ich so nicht beantworten kann, wenn diese Terroristen in Israel morden, wie viel Unterstützung haben die eigentlich aus
europäischen
aus der palästinensischen Bevölkerung. Mm. Also tun die das im Namen oder gibt es ganz viele palästinensische Menschen, die sagen, boah, hört endlich auf mit dem Scheiß, wir wollen das nicht mehr. Und da sind wir natürlich wieder bei diesem Geiselthema.
Ja.
Das ganze Volk ist als Geisel genommen, damit Terroristen da ihr Unwesen treiben.
Ich habe einen Instagram-Post gesehen von einer Jüdin, die ihren 20-jährigen Sohn verloren hat, jetzt bei diesem Hamas-Überfall, und nochmal ganz explizit gesagt hat, lasst uns nicht in die Spaltung gehen. Mhm. Lasst uns sehen, dass wir alle Menschen sind und dass dieses Volk dort in Palästina mehr oder minder benutzt wird. Benutzt wird als Zielscheibe, benutzt wird auch von anderen, also ich sage jetzt mal Teheran oder Iran, also auch von anderen Staaten, die sich sonst nicht so viel um die Palästinenser kümmern. Ja.
Nein, sie sind.
Aber jetzt wird es spannend, weil das ja auch wieder bedeutet, dass das übergreift, und das haben wir ja auch schon hier in Deutschland, auf palästinensische Gruppen, auch Terrororganisationen hier bei uns, die dann anfangen, Anschläge zu verüben und. Das heißt, wir werden dadurch auch instabiler. Mhm. Ja, und das ist möglicherweise ja auch eine Idee dabei, warum das da so angezündet wird. Ne?
Terror ist, und das wissen wir spätestens seit 9/11, nicht nur Gewalt, sondern vor allem eine Form von Kommunikation.
Ja.
Kommunikation, die
eigentlich keine Kommunikation,
die spalten will.
Ja.
Und um da nochmal the big picture aufzumachen, wenn Moskau und Teheran sich gut verstehen, wenn Teheran neben Katar, wo wir unser Flüssiggas herbekommen, die Hamas unterstützen, dann kann man natürlich das Ganze nochmal sehr viel größer sehen. Ist das jetzt eigentlich der Moment für den Weltenbrand?
Ja.
Weil die Israelis haben sich mit einigen arabischen Staaten angenähert in den letzten Jahren.
Ja, mit Jordanien und Ägypten zum
Beispiel. Saudi-Arabien zum Beispiel auch. Das ist aber wiederum für die Scharfmacher in der arabischen Welt gar nicht schön, weil Israel muss im Prinzip der Feind der gesamten islamischen Welt bleiben. So sehen es die Terroristen. Amerika ist gerade schwach. Die Ukraine bindet ganz viele Kräfte. Und vielleicht ist das jetzt der Moment, um den Hass in die ganze Welt zu tragen.
Mhm.
Auch so eine Überlegung, die natürlich Putin durchaus entgegenkommt.
Mhm. Ich denke, dass wir vor allem, und da bin ich bei dem, was Mama vorhin angesprochen hatte, bei dieser Entmenschlichung aufpassen müssen. Es geht häufig um Terror, es geht um die Hamas, es geht um Überbegriffe, und das, was ja auch in den Workshops von Herrn Kehlmann zelebriert wurde, war das sich begegnen, war tatsächlich diese Rootwork, wenn ich jetzt mal in so einem Workshop spreche, bleibe, also die Wurzelarbeit, das Aufeinandertreffen Treffen von Menschen und die persönliche Begegnung. Und ich finde, Papa hatte gerade auch noch den 9/11 angesprochen. Und ich finde diesen Begriff Terror so spannend in diesem Zusammenhang, weil spätestens seit 2001 wurde dieser Begriff extrem geprägt.
Ja.
Er hat auch in Europa, ich erinnere zum Beispiel an Frankreich, das Bataclan oder auch hier der Breitscheidplatz in Berlin durchaus seine Spuren hinterlassen. Es gab, glaube ich, auch Anschläge in Madrid, in London.
Mhm. In Brüssel.
Der internationale Terrorismus ist auf einmal zu einem neuen Feindbild herangewachsen. Mhm. Und ich finde das spannend, weil ich das Gefühl habe, dass genau über diese Form der Entmenschlichung, also wir kämpfen jetzt nicht gegen Palästinenser, sondern wir kämpfen gegen den Terrorismus der Hamas. So, also wir kämpfen gar nicht gegen andere Menschen, sondern wir kämpfen gegen ein Konzept. Wir kämpfen gegen eine Art der Spaltung und der, weiß ich, des Auseinandertreibens von Menschen. Und das finde ich unglaublich schwierig, weil das klingt jetzt so doof, aber wenn dann der ganze Gazastreifen irgendwann mal platt ist, weil die Menschen vom Norden in den Süden, vom Süden in den Norden gescheucht wurden und da dann überhaupt kein Haus mehr steht, sind wir uns dann wirklich sicher, dass die Hamas damit besiegt ist? Ich würde aus meiner persönlichen Meinung heraus sagen, eher nicht. Ich glaube, wir hinterlassen damit ein Kraterfeld, was ein Nährboden dasteht für einen weiter entstehenden Konflikt, der schwelt dann.
Ich bin wirklich hin und her gerissen, wenn es um Antisemitismus geht. Das wird ja inzwischen ganz vielen Menschen vorgeworfen. Richard David Precht im Podcast mit Markus Lanz. Jetzt hatten wir, habt ihr den Fall von dem Mainzer Fußballer Anwar El Ghazi mitbekommen?
Nur als Überschrift.
Ist ja nicht der einzige. Es gibt ja mehrere Fußballer. Der hat einige komische Posts ins Netz gestellt, ist jetzt von Mainz 05 freigestellt worden. Und Mainz 05 begründet das damit, dass einer ihrer Gründer des Vereins war Jude. Das heißt, der Verein hat eine besondere Verpflichtung. Mhm. Das steht sogar in den Statuten von Mainz 05. Jetzt frage ich mich, wäre es nicht der bessere Weg gewesen, sich erstens mal zu fragen, haben wir diesen Fußballprofi eigentlich jemals mit unseren Statuten vertraut gemacht?
Ja.
Ja, also haben wir auch über was anderes geredet als über Gehälter? Bin ich mir nicht so sicher. Die Frage muss Mainz 05 beantworten. Ja. Und kann man nicht mit diesem Spieler in welcher Form auch immer ein öffentliches Gespräch führen, wo Positionen klar werden, ohne dass ich sie sofort verdamme? Ja, es geht nicht darum, dass der jetzt zu Terror aufruft. Es geht nur darum zu sagen, so bin ich groß geworden, so bin ich erzogen worden. Ich weiß auch nicht, ob der das aushält oder ob so. Dasselbe bei Precht. Precht hat eine nicht nur Ungenauigkeit, sondern in Wirklichkeit Blödsinn verbreitet.
Ja.
Was macht das ZDF? Wir schneiden diese Passage aus dem Podcast raus entschuldigen uns dafür, eine klassische Non-Pology, eine Nicht-Entschuldigung, entschuldigen uns dafür, dass der Podcast zu Kritik geführt hat.
Und da muss man der guten Ordnung halber dann auch mal erwähnen, sie haben es ja dann doch noch ganz gut repariert. Sie haben ganz schnell eine neue Folge außer der Reihe gemacht, nicht so lang. Da hat David Richard Precht sich dann bekannt, er hat sich entschuldigt, es wurde mit Expertenhilfe nochmal dieses Stereotypen-Thema geklärt und das finde ich gut und das finde ich richtig und das hätte man ohne diese Schneiderei vorne auch gleich machen können. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch diese Lust da draußen, sich an Precht abzuarbeiten. Guck mal, wie doof der olle Precht und überhaupt. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, das hätte doch jedem von uns passieren können. Es war ja auch so ein Entlastungslachen über Precht, so huhu, zum Glück ist dem das passiert und nicht mir. Und da würde ich mich mit einer Antisemitismusforscherin gern mal drüber unterhalten, wie repräsentativ ist dieses Precht-Zitat eigentlich für uns 84 Millionen Deutsche? Also bei wie vielen herrschen diese Missverständnisse vor? Und ich kann für mich nur ganz selbstkritisch sagen, ich weiß, obwohl wir zweimal zusammen in Israel waren, obwohl ich mich durchaus dafür interessiere, aber ich bin komplett hilflos, wenn es darum geht, Dinge einzuordnen. Ich weiß zu wenig. So, und ich glaube, dazu müssten wir uns alle erstmal bekennen, wir wissen zu wenig und bevor wir urteilen, sollten wir
wir erstmal was wissen.
Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass die Zensur, wie sie jetzt zum Beispiel bei dem Mainzer Fußballspieler stattgefunden hat, ich weiß, keine Zensur im Sinne von, er darf nichts mehr sagen.
Und wurde rausgeschmissen.
Ja klar, aber genau, der Verein distanziert sich öffentlich von ihm. Ich denke, dass das im Sinne der Annäherung und der Kommunikation genau der falsche Schritt ist. Ich würde mir wünschen, dass wir weg davon kommen und den Mut haben, in die Diskussion zu gehen. Mhm. Ich glaube auch, und da bin ich bei dem Beispiel von Precht, dass, wenn ich eine öffentlich-rechtliche Medienanstalt bin, ich zur Meinungsbildung beitragen sollte. Mhm. Und das heißt, dass ich Sachen nicht entschuldige, sondern dass ich Sachen berichte und so stehen lasse, wie sie sind und dann im Zweifel mit einer Fußnote versehe. Jeder YouTuber muss in allen Videos, die er jemals hochlädt, wenn er eine gewisse Reichweite erreicht hat, alle möglichen Disclaimer irgendwo reinhauen. Es ist inzwischen für das junge, medienaffine Publikum total klar, dass entweder Subtitles mitlaufen oder irgendwo noch was anderes passiert. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn man diese Passage drin gelassen hätte, aber dann wäre meinetwegen nach diesem Satz ein kurzer Einschub gekommen, den Fakt oder das, was David, also das, was hier gerade...
Seine persönliche...
Nein, das ist falsch.
Das ist faktisch einfach nur falsch. Ja. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es da um persönlich geht. Ich schreibe Herrn Precht nicht antisemitische Tendenzen zu, sondern ich hätte mir gewünscht, dass es da einen Fact Check gegeben hätte. Dass diese löchrig sind, das hatten wir auch schon im Podcast hier, aber das wäre für mich ein offener und ein ehrlicher Umgang damit gewesen, anstatt es zu schneiden und sich dann dafür zu entschuldigen. Das weiß ja dann auch niemand, wofür man, also ne, ich kann dann selber reproduzieren, ich kann dann sagen, ach ja, wir haben uns dafür entschuldigt, übrigens.
Naja, das wird ja dann doch zitiert, was er dann gesagt hat, ne? Also das ist ja schon in der Runde drin. Also.
Es wird ja noch komplizierter. Slavoj Žižek, ein echter Philosoph, hat die Frankfurter Buchmesse, Gastland Slowenien, Žižek Slowene, eröffnet mit einer Rede. Die Leute applaudierten höflich, als er auf die Bühne kam und er sagte, ja, warten Sie mal lieber einen Moment, bis Sie gehört haben, was ich zu sagen habe und dann überlegen Sie sich nochmal, ob Sie applaudieren. Žižek hat Folgendes gesagt, natürlich ist dieser Terrorangriff auf Israel überhaupt gar nicht zu entschuldigen, zu erklären, zu relativieren. Das ist einfach nur brutale, böse Gewalt. Mhm. Und jetzt kein Aber. Die Geschichte dieses Konflikts ist allerdings länger.
Ja.
Das soll nichts entschuldigen, nichts relativieren, gar nichts. Das soll einfach nur erklären, es gibt große, große Verstrickungen, die wir vielleicht alle gar nicht durchblicken. Und da kommen dann sofort die Vorwürfe, oh, Gleichsetzung, Relativierung. Mhm. Selbst wenn er sagt, ich will nicht gleichsetzen oder relativieren, wird es ihm trotzdem unterstellt. Mhm. Einer der Veranstalter ist mehrfach während der Rede wohl rausgerannt, so wutentbrannt, das kann man doch nicht machen. Wir kriegen hier einen Skandal, wir erinnern uns alle noch an Walsand, die Paulskirche und. Wurde dann wieder reingebracht von irgendwelchen Leuten. Das zeigt aber auch, wie viel Emotionen da sind und wie schwierig es ist, darüber zu reden.
Ja.
Und das ist mein nächster Punkt. Man kann Richard David Precht ganz vieles vorwerfen, aber ich glaube nicht, dass Antisemitismus dazugehört.
Nee.
Und zu sagen, Precht ist Antisemit, irgendein Mullah ist Antisemit und die Terroristen der Hamas sind Antisemiten, das ist für mich eine Gleichsetzung, mit der ich nicht ganz klarkomme.
Mhm.
Antisemitismus aus Unwissenheit oder aus Blödheit kann man heilen, kann man verändern, indem man Fakten, Informationen reingibt. Antisemitismus als blindwütiger Hass hat für mich eine ganz andere Qualität. Und wenn du mit dem Vorwurf des Antisemitismus kommst, und es ging ja so weit, dass Journalistenkollegen dann den ganzen Podcast durchgehört haben, so ganz granular, und haben wirklich bei jedem auch nur halbwegs missverständlichen Komma gesagt, guck mal, hier sind nochmal Spuren von Antisemitismus. Das wirst du in diesem Podcast ja auch finden.
Ja, absolut.
Wenn das wirklich keiner von uns für sich auch nur ansatzweise realisieren würde, vielleicht sind wir alle latent antisemitisch und wissen das gar nicht, weil diese Erzählungen einfach so eingesickert sind. Viele Rassismusforscher sagen auch, wir kommen erst dann zu einem vernünftigen Gespräch, wenn wir alle akzeptieren, dass wir Rassisten sind.
Mhm.
Weil wir es auf irgendeine Art und Weise sind.
Es ist ja unter anderem auch dieses Festival angegriffen worden und du weißt selber, wir waren auch schon beide auf Festivals. Festivals in Israel, wo diese Musik und der Tanz und so, das ist was sehr Verbindendes. Mhm. Und da waren jetzt nicht nur Israelis, da waren auch Menschen aus der ganzen Welt, inklusive Araber. Also, ne, das, und was ich da so toll fand, war dieses Miteinander. Wir können uns alle darauf einigen, dass wir diese Musik gut finden und dass wir Spaß haben zu tanzen und miteinander in Kontakt zu sein und zu feiern. Das fehlt mir etwas, ja, also diese ganz normalen, und davon gibt es viel, viel mehr als ein paar blöde Terroristen, diese ganz normalen Menschen, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass da wieder Bomben von A nach B und von B nach A geschossen werden, ja, und dieses, das ärgert mich auch, dass es immer so ein paar Hohlbirnen sind, und da meine ich mit, meine ich beide Seiten, ich meine, ne,
Vorsicht, sich, du setzt gleich.
Ja, ja, ich weiß. Die sich aufschwingen oder meinen, sie müssen da irgendwas, ein Signal setzen oder was auch immer sie meinen, keine Ahnung.
Es geht auch um Macht.
Und es geht natürlich ganz doll auch um Macht. Und dass das ausgetragen wird auf der Rücken von Menschen, die eigentlich nur leben wollen, ja, die ihren Frieden wollen, die mit ihren Nachbarn gut klarkommen wollen. Das ärgert mich daran, dass es dann auch noch so unterstützt wird, dass da wirklich auch ganz viele Menschen bei sterben, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Da frage ich mich wirklich, und ich habe mich das gefragt jetzt auch gerade, weil wir in Berlin ja, da gab es ja so einen Molotow-Anschlag auf eine Synagoge, dass ich echt überlegt habe, wie kann ich, wie ist meine Haltung eigentlich dazu? Und wirklich überlegt habe, gehe ich da jetzt einfach hin und setze mich da vor nachts und passe mit auf oder, mhm, ne, also und beziehe eine Haltung, weil ich finde, das geht nicht. Das geht so gar nicht. Und ich find es traurig, ganz ehrlich. Und wir haben hier ja in Europa und auch in Deutschland das große Glück, dass wir jetzt über 70 Jahre hier im Frieden leben und wissen, wie das ist, im Frieden zu leben. Ich finde es ganz, ganz traurig, dass sich die Welt nach wie vor, egal wo man hinguckt, nicht beruhigt, sondern weil, dass es immer sich weiter dreht und weiter dreht und weiter dreht. Und ich frage mich wirklich, was kann ich da als Psychologin vielleicht auch tun, um dieses Miteinander sprechen wieder mehr zu befördern, ja.
Vielleicht haben uns diese 70 Jahre Frieden, der ja aber auch natürlich lange Zeit dann von der, also deutschen Teilung noch begleitet war und auch uns bis heute hier in Deutschland stark beschäftigt, vielleicht hat uns das ein bisschen blauäugig gemacht. Ich überfliege hier gerade so nebenbei die Überschriften und die aktuellen News zum Thema Gaza, und mir ist hier gerade eine Überschrift von einem Gastschreiber in der FAZ ins Auge gefallen. Da steht, wir haben einen Krieg zu führen, und zwar gegen tödliche Klischees. Der Beitrag wurde verfasst von Ari M. Dubnov, und als Unterüberschrift steht dort, die Israelis brauchen keine komplette Abriegelung des Gazastreifens, sondern den Mut derer, die mit dem Feind verhandeln.
Mhm. Und da sind wir wieder bei Killman.
Das sind wir wieder bei,
genau,
Killman,
ja. Ich bin da auch genau in dieser Sparte drin. Mama, ich gebe dir total recht, wenn du sagst, dass das schlimm ist, dass dort Menschen sterben. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Ich denke, jedes Menschenleben, was auf einer Seite gefordert wird durch einen bewaffneten Konflikt, ist ein Leben, welches es zu retten gilt.
Ja.
Und die Frage ist nun, wie wir als, oder was wir auch als ohnmächtige Weltbevölkerung, die jetzt dabei zuguckt, was können wir da wirklich tun? Dass es die Solidarität im Internet ist oder die Solidarisierung, indem ich irgendwelche Nationalflaggen in irgendwelche Statusen reinpacke, ist es, glaube ich, weniger, sondern das, was wir hier gerade tun, und zwar uns unter höchstem Respekt an alle beteiligten Parteien mit dem, was Papa gesagt hat, mit dem eigenen Unwissen bewaffnet hinsetzen und versuchen, uns ein Stück weit den Mut zuzusprechen, den die gesamte Weltbevölkerung dahingehend bräuchte. Ich glaube, wenn wir hier mit der Rootwork anfangen nach Killman, dann kann sich sowas mit den Multiplikatoren, die dann zurück in ihre Communities gehen, auch in einer gesamtsolidarischen Weltgemeinschaft.
Ich fand sehr gut, was Düsen Tekal gemacht hat. Die ist in eine Schule gegangen, wo jüdische und palästinensische Kinder unterrichtet werden, also in Klassen zusammen sind, hier in Berlin. Und hat mit denen gesprochen. So, über ihre Trauer, über ihren Frust, über ihre, also über das, wie sie darauf gucken. Die ist ganz schwer auch wieder angefeindet worden, wie sie denn dazu käme, jetzt mit jüdischen Kindern zu sprechen. Und sie sagt irgendwie so, ich lasse mich hier nicht einschränken, ja. Wir sind alle Menschen und wir müssen zusehen, dass wir zusammenleben, dass wir, ne, wir können diese Welt nur erhalten, wenn wir ins Zusammenleben, ins Teilen, ins Wir kommen.
Ja, wobei wir sollten uns vielleicht auch gerade als Deutsche von der einen oder anderen Lebenslüge verabschieden. Ich habe das häufig erlebt im Ausland, dass andere Nationenvertreter gesagt haben, ihr Deutschen macht das ja toll, wie ihr eure Vergangenheit aufgearbeitet habt, die ganze Nazi-Zeit. Wir haben ja auch sowas in unserer Geschichte, da wird gar nicht drüber geredet. Haben wir uns vielleicht eine Weile auch ein bisschen sehr darauf verlassen, dass das hier alles ganz vorbildlich ist, weil wir so viel gedenken. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Wenn man sich anguckt, dass vor jedem jüdischen Kindergarten, vor jeder Synagoge stehen Polizeibeamte, die da 24 Stunden wachen.
Ich erinnere an das jüdische Lebensmittelgeschäft in der Nähe von Pauenzin. Ja.
Zum Beispiel. Ja, das heißt, es ist nicht alles gut. Und natürlich muss man sich auch die Frage stellen, ob Menschen, egal ob sie hier geboren sind oder eingewandert sind, womöglich auch einen gelernten Antisemitismus von zu Hause mitbringen, der dann in Deutschland ausgetragen wird. Haben wir da wirklich als deutscher Staat, / Staatsräson, alles getan, um das zu verhindern? Ja, und dann sind wir wieder bei Bildung, sind wir wieder bei Schule, sind wir wieder bei Düsen-Tekal, die versucht, Menschen zusammenzubringen. Und wenn wir uns kurz mal von dieser Selbstgewissheit verabschieden, dass wir hier schon ganz schön gut sind, dann ist ein großer Schritt getan. Wir sind am Anfang.
Voll.
Wir sind am Anfang und dieser Terror hat uns das relativ schmerzlich vor Augen geführt. Ein Punkt, der mich noch umtreibt, weil er so tückisch ist, und da bin ich jetzt nochmal bei Precht. Precht hat ein Stereotyp wiederholt. Angeblich verbiete es die Religion, den Orthodoxen zu arbeiten, und ihnen blieben einfach nur so Tätigkeiten, Geldverleiher, Goldhandel oder so, sinngemäß. Da drin ist das klassische Stereotyp. Das ist abzulehnen, natürlich. Nur dadurch, dass ich dieses Stereotyp erkläre und quasi nochmal wiederhole, bestätige ich es ja. Das heißt, selbst Menschen, die diese Stereotypen gar nicht haben, lernen sie aus der Kritik daran. Das ist für mich so super paradox. Ja, stell dir vor, du kommst auf die Welt und weißt nichts von jüdischen oder arabischen Stereotypen.
Denk mal nicht an einen rosa Elefanten.
Denk mal nicht an einen rosa Elefanten, ja. Und immer wieder werden diese jüdischen Stereotype wiederholt. In dieser komischen guten Absicht, dagegen zu sein. Mhm. Ich weiß keine Lösung.
Aber du hast es auch gerade gemacht, ne?
Eben, ganz genau.
Du hast es auch gerade wiederholt.
Ja, du kannst es nur nicht erklären, ohne es zu benennen. Mhm. Ja. Und wenn du es nicht benennst, sondern dafür dann so ein X machst oder das N-Wort sagst, damit machst du es ja nicht weniger spannend, sondern im Gegenteil, dann will ja auch jeder wissen, was es ist. Mhm. Was lernen wir daraus? Ich glaube, wir sollten uns den Spaltungsenergien, die da drin setzen, nicht so einfach unterwerfen. Ich glaube, das, was Paul gerade gesagt hat, die Palästinenser, die Israelis. Die Israelis sind übrigens nicht die Juden.
Nein.
Es gibt Juden, die außerhalb Israels leben.
Es gibt eine Araber, ganz die große, sind. Es gibt eine ganz große Community hier in Berlin, ja. Und warum leben die hier? Weil die gut finden, wie wir hier leben, ja. Und weil sie möglicherweise auch eine Geschichte haben in dieses Land. Und natürlich gibt es auch Araber, die hier leben und die eine Geschichte in dieses Land haben, so. Und ich glaube, wir sollten uns mal verabschieden von diesem nationalstaatlichen Denken, weil wir sind keine reine deutsche Gesellschaft mehr. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Und da ist es die Frage, wenn wir überhaupt hier eine waren, und da ist die Frage, wie kommen wir wieder mehr in die Gespräche und auch in diesen Respekt. Ja, ich sehe deine Andersartigkeit, aber ich respektiere sie auch.
Moment, ganz kurz. Gilt das auch für einen Hamas-Terroristen, der auf diesem Rave einfach mal Dutzende von Menschen abgeknallt hat?
Also
ich sehe deine Position. Ist der Respekt da angemessen?
Also grundsätzlich geht es überhaupt nicht, jemanden abzuknallen einfach so. Ja? Also Mord ist Mord ist Mord. Ja, da gibt es gar keine zwei Meinungen zu. So, ne?
Ja, aber jetzt sind wir doch schon wieder in dieser Gleichsetzungsfalle. Dass du sagst, Respekt für alle, das bedeutet ja, ich nehme den Hamas-Terroristen genauso ernst wie das israelisch-jüdische Opfer. Da kommen wir nicht weiter. Man muss schon auch Täter und Opfer klar benennen.
Ja, bin ich voll bei dir.
Die Schwierigkeit besteht doch jetzt darin, dass alle Leute, die sagen, das hat eine Vorgeschichte, das ist überhaupt keine Rechtfertigung für Terror. Das Problem ist nur, das auszudrücken, ist extrem schwierig, weil du dann sofort wieder so ein Relativierungsschwein bist.
Ja, und trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir mehr in dem Dialog sind oder kommen, damit wir nicht mehr diese Spaltung von Gut und Böse oder Schwarz und Weiß bekommen, sondern wieder mehr in die Verbindung.
Schon richtig, aber nochmal, Paul, sollte man mit einem Hamas-Terroristen respektvoll reden und sagen, du, was sind eigentlich deine Motive, da Menschen abzuknallen?
Uff, ich bin da raus.
Ich bin da raus.
Ich möchte zum Anfang der Antwort auf diese Frage noch einmal betonen, dass ich Gärtner bin und dass ich hier keine Seite irgendwie übervorteilen will. Auf der einen Seite finde ich persönlich die Herangehensweise an den Umgang mit Menschen zumindest für mich ganz passend. Wenn mir Respekt entgegengebracht wird, dann gebe ich gerne Respekt. Mhm. Wenn ich merke, dass der Mensch, mit welchem ich mich unterhalte, mich ebenfalls als einen Menschen, so wie ich bin, akzeptiert, lasse ich mich gern auf ein Gespräch ein, so hitzig die Diskussion auch werden mag. Wenn ich dazu übergehe, Menschenleben zu nehmen, dann hat für mich dieser hypothetische Gesprächspartner irgendwo diesen Pfad des Respekts verlassen. Denn der Respekt für das Leben, für das höchste Gut, der ist nicht da. Und deshalb finde ich es schwierig zu sagen, ich verhandle überhaupt nicht mit irgendjemandem. Sobald diese Linie einmal überschritten ist, und das war jetzt gerade das Beispiel, sollte ich mit einem Hamas-Terroristen verhandeln, der gerade auf einem Rave junge Menschen abgeschossen hat. Ich glaube, es sind nicht die Gespräche, die man jetzt führen müsste, die zu einer Lösung führten, sondern es sind die Gespräche, die man vorher nicht geführt hat, die vielleicht einen Lösungsansatz dargestellt hätten. Was hat diesen Terroristen so weit getrieben? Wo ist der Nährboden? Wo ist jetzt, wenn wir versuchen, diesen Konflikt aufzuarbeiten, in diesem multifaktoriellen Staatenkonflikt, wo ist da irgendwo ein roter Faden? Und da bin ich immer wieder auch bei Mama. Ich glaube, da geht es halt um die Verbindung. Und ich glaube dann, dass der Israeli oder der Palästinenser per se ganz, ganz andere Sorgen in seinem Alltag hat, als jetzt sich darüber zu sinnieren, wie ich am besten über eine Grenze komme, um jemanden anders umzulegen.
Die moralisch spannende Frage in solchen Momenten lautet ja immer, was hätte Jesus getan? Hätte Jesus, der sich mit allen Gebrochenen und auch Verbrechenden irgendwie solidarisiert hat, hätte der mit dem Hamas-Terroristen gesprochen und gesagt, Bruder, was treibt dich?
Ja, ich glaube schon.
Und hätte das zu irgendwas geführt? Also da sind wir auf so einer heiligen Ebene.
Ja, wir sind auf einer heiligen Ebene, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Neulich sagt jemand zu mir, das ist, wenn man das so energetisch sieht, was da jetzt gerade in Israel oder in diesem Konflikt passiert, dann ist das eine ganz, ganz niedrige Energie. Ja? So eine ganz, also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und es gibt ja auch eine höhere Bewusstseinsenergie, wenn du so willst, wo du dich eben austauscht und sagst, ich bin erwachsen, du bist erwachsen, ich sehe dich als Mensch, ich sehe deine Andersartigkeit und ich sehe meine Andersartigkeit und da können wir uns vielleicht treffen, dass wir beide trotzdem Menschen sind. Das würde ich mir wünschen, also dass das mehr gefördert wird und auch in, untereinander. Und es gibt ja verschiedene Beispiele, wie das, ich erinnere bloß, ich habe mal irgendwann gelesen, es gibt diese Gemeinschaftsgärten. Ja, gibt es ja auch in Deutschland oder ich hoffe, dass es die
Tempelhofer Feld.
So eben, wo auch ganz unterschiedliche Religionen zusammen einen Garten bestellen, ja, und sich da auch wieder annähern können über das pflanzen, ernten, kochen, was weiß ich.
Gemeinsamkeiten.
So Gemeinsamkeiten finden, genau, weil da gibt es ein gemeinsames Interesse oder eine gemeinsame Vision, wir wollen einen schönen Garten. So in die Richtung würde ich immer denken wollen, weil das auf Dauer viel, viel friedlicher und auch miteinander ist, als in diesem Wahnsinn mit wir schießen uns gegenseitig tot.
Und ich würde genau von der anderen Seite kommen, nämlich von, sag jetzt mal, von ganz oben. Ich werde dieses Gefühl nicht los, dass das Ziel des Terrors, so wie immer, eine Spaltung ist. Mhm. Ja, dass also dieser Nahostkonflikt eigentlich in jede Gesellschaft dieses Planeten getragen werden soll. Mhm. Ja, dass Araber gegen Juden, die gegen die gegen die, hier die Proteste, da Anschläge und. Das war ja wie 9/11 auch. Die Strategie ist Spaltung. Terror ist Spaltungskommunikation. Wenn das Ziel der Bösen ist, zu spalten, und das ist das Ziel aller Bösen, das Ziel aller Rechten, dann muss es die positive Energie sein, der Spaltung zu widerstehen. Ich habe da noch eine Zuschrift von unserem Hörer der ersten Stunde und ständigen tollen Begleiter, der gute Wolfgang. Und Wolfgang weist auf etwas hin, was ich sehr interessant finde. Nicht mal die AfD hat, die ja sonst immer spaltet und polarisiert und genau weiß, wo gut und böse ist, nicht mal die AfD kommt aus diesem Dilemma raus, wenn ich auf der einen Seite alles Muslimische ablehne aus Gründen, gleichzeitig aber auch als in Teilen rechtsradikale Partei natürlich antisemitisch bin. Auf welcher Seite steht man da eigentlich als AfD? Wenn nicht mal die AfD polarisieren kann, dann siehst du, wie schwierig die Lage ist.
Ja, wobei ich auch gelesen habe, in Dortmund gibt es eine rechte Gruppierung, ich habe den Namen jetzt vergessen, ich merke mir solche Sachen nicht, aber die ganz klar eine palästinensische Flagge aus dem Fenster hängen hatte. Die ist dann abgenommen worden von der Polizei und danach gab es dann wieder die schöne Geschichte, ne? So von wegen
beschnitten. Genau. Alles, was der AfD übrigens einfällt, war der Hinweis, wir werden auf gar keinen Fall zustimmen, wenn es darum geht, Flüchtlinge aus Palästina in Deutschland aufzunehmen. Mhm. Damit ist eigentlich schon ganz, ganz viel gesagt. So, wie gehen wir in dieses Wochenende?
Immer mit der Hoffnung, dass es sich befriedet. Auch wenn das jetzt vielleicht im Moment gar nicht wahrscheinlich scheint, in der Hoffnung, dass wir uns als Menschen begegnen.
Da stimme ich zu.
Wir wünschen euch trotz allem
und verliert nicht den Mut.
Schönes Wochenende. Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.